Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Dritte Woche der Corona-bedingten Theaterschließungen und das Ende der Zwangspause scheint nach wie vor fern. Aber immerhin, die Theater werden langsam erfinderischer, was die digitalen Formate betrifft. Darüber sprechen wir gleich.
Ich könnte mir vorstellen, dass es einen Zeitpunkt gibt, in dem die Einsamkeit, die so entsteht, die durch so Quarantänesituationen natürlich sehr, sehr schnell entstehen kann, die soziale Isolation, dass die es geradezu notwendig macht, dass wir uns gemeinschaftlich nach Formaten auf die Suche begeben, die etwas helfen können in dieser Einsamkeit. Ich glaube, da kann Theater ein Medium sein dafür.
Theater gegen die Corona-Einsamkeit, das forderte der Regisseur Christopher Rüping hier bei uns im Programm vor knapp 2 Wochen. Und innerhalb von 2 Wochen, das weiß man, tut sich gerade enorm viel. Inzwischen streamen die Theater auf allen Kanälen, zeigen Aufzeichnungen von Inszenierungen und unterhalten ihr Publikum mit Filmchen aus dem Homeoffice der Ensemblemitglieder. Aber kann das wirklich die Lücke schließen, die das echte Theater hinterlässt? Und vor allem, reichen diese Inhalte, um uns über die nächsten Wochen, vielleicht gar Monate zu tragen? Darüber sprechen will ich jetzt mit Fabian Reit. Er ist Medienkünstler und Performer in Berlin und war schon lange vor Corona ein Verfechter der theatralen Digitaloffensive. Fabian Reit, was ist Ihr Eindruck, wenn Sie sich die aktuellen Versuche anschauen, jetzt Theater ins Netz zu tragen? Haben wir schon diese Formate gefunden, die gegen die Einsamkeit helfen können, wie Christopher Rüping fordert? Oder stehen wir eher noch ganz am Anfang?
Also ich habe den Eindruck, dass diese Versuchsphase und die Experimentierphase, neue Formate zu entwickeln, so langsam beginnt. Also man hat jetzt erst gesehen, dass die Theater erstmal das rausgeballert haben, was sie nämlich schon auf Halde hatten sozusagen. Also die ganzen Streams, Aufnahmen von alten Inszenierungen beziehungsweise von Inszenierungen aus der aktuellen Spielzeit, dass die erstmal online gestellt wurden und es jetzt so langsam die ersten Experimentierformen gibt und die Leute anfangen, das zu probieren, dieses Young Faust an den Kammerspielen in München, das Hau, was da schon erste Sachen probiert hat. Also es geht so langsam, nehmen die Leute irgendwie Drive auf und fangen an, die Situation zu umarmen und nicht mehr nur damit umzugehen.
Young Faust, muss man vielleicht dazu sagen, als Beispiel, das war jetzt gerade eine Live-Cam-Performance zwischen mehreren Schauspielerinnen. Jetzt ist ja aber trotzdem eine der Sachen, die damit nicht ersetzt werden können, ist dieses gemeinsame Erlebnis des Theaters. Also der Austausch, die Reaktionen der Menschen im Saal, Theater als soziale Praxis, das kriegt man wahrscheinlich auch über so eine Live-Cam-Performance, wie es jetzt an den Münchner Kammerspielen ausprobiert wurde, nicht so wirklich hin. Ist das nicht etwas, was grundsätzlich einfach sehr, sehr schwer in den digitalen Raum zu tragen ist, dieses Gemeinschaftsding Theater?
Ich glaube einerseits ja, solange man nicht anfängt, so Formate zu entwickeln, die explizit das zum Ziel haben, dass man versucht, das Gemeinschaftliche mitzudenken. Gleichzeitig ist das Digitale für viele ja jetzt schon einfach der soziale Raum. Also Kommunikation findet wahnsinnig viel über das Digitale statt, im Digitalen statt. Und das mal ins Theater zu holen, das Theater damit umgehen zu lassen, dass die Leute eigentlich permanent am Kommunizieren sind und man das einbinden könnte in den performativen Kontext, das ist, glaube ich, die Herausforderung, die jetzt gerade beginnt und der man sich stellen muss.
Aber das hieße zum Beispiel auch, das Publikum ganz anders zu verstehen, nämlich nicht mehr als etwas passiv Dasitzendes, sondern als Akteur.
Ganz genau. Ich glaube, dass die Situation jetzt genau das erfordert, dass man sagt, man gibt dem Publikum Handlungsmacht, man lässt es mitentscheiden und schafft einen gemeinsamen Entstehungsprozess. Das heißt, dass die Gemeinschaft, die das Theater schafft, jetzt eben nicht mehr nur in der Aufführung einer Situation besteht, sondern der gemeinsame Schaffensprozess jetzt mehr in den Mittelpunkt kommt. Und dafür kann das Digitale das perfekte Instrument sein.
Wie könnte sowas konkret aussehen? Also wir haben jetzt schon die Streams erwähnt, die allgegenwärtig sind von Konserven, also von vorher aufgezeichneten Inszenierungen. Es gibt die Ein-Personen-Stücke, die jetzt gestreamt werden. Es gibt die Filme aus dem Homeoffice mit Lesungen. Alles ganz minimalistische, reduzierte Formate eigentlich. Aber sind Ihnen tatsächlich auch schon so Ansätze begegnet, die das wirklich weiterdenken? Also die vielleicht die spezifischen Möglichkeiten des Digitalen nicht als Begrenzung, sondern eher als Erweiterung von Möglichkeiten betrachten?
So ein paar Ansätze gibt es. Es hat zum Beispiel Christiane Hütter eine Website gelauncht, bei der man gemeinsam mit anderen so eine Instagram-Challenge machen kann. Es gibt auch Theater, die versuchen, das jetzt zu initiieren. Das BE zum Beispiel stellt so kleine Fragen ans Publikum, versucht da mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Und ich glaube, man kann, indem man mit dem Publikum redet und das Publikum als Akteur begreift, das genau machen. Das Gute ist, dass niemand weiß, wie das funktioniert. Das heißt, wir sind alle am Anfang. Das heißt, wir können gemeinsam was Neues entstehen lassen Und es gibt eben genau diese Expertise nicht. Ich glaube, das ist das Spannende auch an dieser Zeit, dass man eben sagen kann, wir wissen alle nicht, wie es funktioniert und deswegen können wir alle den Mut haben, kläglich zu versagen. Und das ist eigentlich das Schöne, dass wir gemeinsam an dieser Situation etwas entwickeln können.
Sie sagen, das ist was Schönes, dass wir das alle nicht wissen, dass wir alle diese Expertise nicht haben. Müsste man nicht ein bisschen pessimistischer auch sagen, dass sich hier eigentlich gerade rächt, dass die Theater über Jahre hinweg das Thema Digitalisierung doch recht zögerlich angegangen sind, dass uns also gerade schlichtweg die Skills fehlen, um diese Formate jetzt kurzfristig zu bespielen?
Man könnte das als Mangel beschreiben. Ich glaube aber, es nützt ja nichts, das rückblickend nochmal zu thematisieren, sondern ich glaube, jetzt gerade wird das allen sehr bewusst. Und ich glaube, dass sich da auch gerade so eine Teilung aufmacht zwischen Leuten, die jetzt sagen, okay, das ist so eine Pause, die uns in den Spielplan reinknallt und erstmal eine Unterbrechung schafft. Und wir machen jetzt Formate, die sozusagen diese Pause unterbrücken, das Publikum an unser Haus binden. Und es gibt diejenigen, die sagen, okay, die Pause nutzen wir, um auch neue Formate zu entwickeln.
Gibt es denn auch Formate, die zum Beispiel über diese visuelle Ebene, über die wir jetzt vor allen Dingen sprechen, hinausgehen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, was man mit Sound machen könnte, was man vielleicht auch mit weiteren Apps machen könnte, die man in den ganzen Prozess mit hinein integriert, mit Kartenmaterial oder so?
Das, was Leute gerade noch machen können, ist ja zum Beispiel zu sagen, sie gehen raus spazieren. Das sieht man ja auch weiterhin, dass Leute draußen sind, sich draußen bewegen, dass Leute viel zu Hause sind. Mhm. Und ich glaube, damit kann man anfangen, dass man Angebote schafft, die damit umgehen, dass Leute draußen sind, aber trotzdem das Bedürfnis haben, was zu erleben, während sie draußen sind. Und zu sagen, man schafft beispielsweise auf Google Maps eine Verbindung zu bestimmten Inhalten, die theatral entstehen. Man kann dadurch den Raum neu entdecken, man entdeckt die Stadt neu und man entdeckt die Umgebung, in der man sich bewegt, neu. Und da kann das Digitale, weil man sein Smartphone sowieso immer dabei hat, total hilfreich sein. Es geht aber darum, den kreativen Umgang mit diesem Medium Smartphone zu finden und mit diesem Medium alleine zu sein und zu sagen, wir geben euch da jetzt was an die Hand und geben euch eine Möglichkeit, den Raum spielerisch zu entdecken. Die Ideen, die man hatte, die auch schon vorher im Stadtraum waren, dass man kleine performative Brechungen schafft im Alltag. All das lässt sich jetzt eigentlich hervorragend umsetzen, nur eben aufs Smartphone gebracht, um das dann individuell ausspielen zu können. Und ich glaube, das kann Theater schaffen.
Jetzt ist eine der großen Fragen, die sich natürlich viele Theater trotzdem in dieser Zeit jetzt stellen, lässt sich mit so etwas Geld verdienen? Ist es irgendwie für Sie zukünftig, langfristig denkbar, dass diese Formate quasi als gleichberechtigte Spielstätte irgendwie monetarisierbar sind? Oder ist das eher was, was noch wirklich in weitester Ferne liegt?
Ich glaube, der Moment jetzt ist wirklich zu sagen, wir sind als subventionierte Theater dafür da, jetzt auch Unterbrechung zu schaffen im Alltag, nicht mehr darauf zu achten, wie ist die ökonomische Situation gerade, sondern einfach zu sagen, wir sind als subventionierte Theater jetzt für unser Publikum da und schaffen das, was wir sonst auch schaffen, nämlich Diskurs und Abwechslung im Alltag in den individuellen Bereich zu bringen, um dann jetzt eine Unterbrechung zu schaffen in dieser besonderen Situation.
Fabian Reit, zum Schluss noch der Appell an Ihre prophetischen Fähigkeiten. Glauben Sie, dass das Theater nach Corona ein anderes sein wird oder werden wir doch eher irgendwann zum Business as usual zurückkehren?
Also ich hoffe persönlich, dass es kein anderes Theater sein wird, weil es geht ja nicht darum, das Alte zu ersetzen, sondern es geht ja immer darum, was Neues drauf zu addieren sozusagen und jetzt neue Formen entstehen zu lassen, die dann weiter fortgesetzt werden können, weiterentwickelt werden. Und sobald man die Möglichkeit hat, auch die traditionellen Formen wiederzumachen, warum sollte man das nicht machen? Und ich glaube, dass es diesen Moment, diesen Krisenmoment von wegen, jetzt kippt's und jetzt ist dann alles anders als vorher, das passiert ja nie, sondern es ist ja immer ein Prozess, der angestoßen wird, der mal schneller läuft, mal langsamer läuft. Und jetzt ist, glaube ich, gerade die Beschleunigung für diese digitalen Formate einfach sehr stark. Also die Beschleunigung passiert jetzt gerade.
Genau jetzt ist die Chance zu lernen, wie das klappen kann mit dem digitalen Theater, auch für die Zeit nach der Krise. Darüber gesprochen habe ich vor unserer Sendung mit dem Medienkünstler und Performer Fabian Reit. Und ein weiteres dieser Experimente, das kann man heute Abend auf den Seiten des Hamburger Thalia Theaters erleben. Dort nämlich war auch die Premiere von Antu Romero Nunes Inszenierung Ode an die Freiheit abgesagt worden, klar, wegen Corona. Jetzt aber kommt sie als dokumentarischer Film über die Ausnahmesituation zurück, inklusive Nachgespräch auf Instagram. Heute Abend ab 19 Uhr. Letzte Woche, da berichtete uns die Performerin Laura Naumann in ihrer Rang-1-Kolumne von den existenziellen Sorgen, die die Corona-Krise vor allem den freien Theaterschaffenden bereitet. Heute nimmt sie uns mit an den Ort, wo viele sich zurzeit wohl hauptsächlich aufhalten, die eigene Wohnung. Und wir lernen, auch dort muss man sich nicht unbedingt einsam fühlen.
Dramatischer Betriebsausflug. Alltagsexkursionen mit Laura Naumann.
Gestern habe ich ein bisschen mit meiner Gitarre geschmust. Dass die minimal an einen Menschenkörper erinnert, ist ja schon einigen vor mir aufgefallen. Ich kann's empfehlen, echt. Bisschen schwerer könnte sie sein, aber besser als gar kein Körperkontakt. Das Corona-bedingte Social oder Physical Distancing, wie ich es lieber nennen möchte, macht das Leben für Menschen, die momentan nicht mit anderen Menschen zusammenleben, sich nicht in Partnerinnenschaften befinden und keine Haustiere haben, körperlich echt einsam. Ich wälze mich ab und zu auf dem Teppich, um meinem Körper zu versichern, dass er noch Grenzen hat, lese ich in einem Text von Christina Marleen und mache es ihr sofort nach. Eine meiner liebsten Freundinnen hatte Geburtstag und ich konnte sie nicht mal umarmen. Weil wir uns alle an die Regeln halten. Fürs Gemeinwohl. Dafür hat nun niemand eine Medaille verdient, aber fürs Stoischsein und alles besonders gut aushalten und wegstecken gibt es leider auch keinen Preis. Ich möchte mich eigentlich ganz oft und ganz viel beklagen in dieser Zeit, weil ich das Leben auf Distanz eine Zumutung finde. Es ist ein permanentes Erleben von Getrenntheit, getrennt sein und getrennt werden. Jeden Morgen ist die Welt für 5 Sekunden in Ordnung und dann ist er wieder da. Corona, Heartbreak. Bis mich meine eigene Klage beginnt zu nerven und eine neue Empfindung übernimmt. Jede Stimmung einfach durchrauschen zu lassen und nicht so streng mit mir zu sein, habe ich mit mir selbst vereinbart für die nächsten Wochen. Und manchmal höre ich dann einfach 10-mal am Tag Last Christmas, weil fuck Normality. Manchmal bin ich auch einfach nur wütend. Auf alles. Und 5 Minuten später total gerührt. Wenn das alte Ehepaar aus meinem Haus mir auf den AB spricht zum Beispiel und vom ersten Gottesdienst per Live-Schalter in ihr Wohnzimmer erzählt. Oder mir ein paar knospende Kirschzweige vor die Tür legt, während wir gerade am Telefon die Einkäufe besprechen. Wenn ich meine FreundInnen verkleidet in ihren Zimmern sehe, als wir online via Zoom-Meeting den Geburtstag der einen feiern. Jemand spielt Love Yourself von Justin Bieber auf dem Klavier und es dröhnt blechern aus 10 Endgeräten und wir sind uns in diesem Moment sehr nah und sehr miteinander verbunden. Noch nie habe ich so viele Menschen unverhofft zufällig auf dem Weg zum Supermarkt getroffen. Noch nie erlebt, wie viel Unterstützung sowohl fremde als auch bekannte Menschen einander anbieten. Und wenn ich es mal schaffe, einen Tag lang nicht die Nachrichten zu lesen und mir eine richtig leckere Portion Spaghetti mit Klopapier gekocht habe und mit meiner Gitarre im Arm gemütlich auf dem Balkon sitze und fremden Leuten im Fenster gegenüber beim Homeworkout zugucke, ist die Welt auch manchmal kurz fast in Ordnung.
Die Performerin und Rang-1-Kolumnistin Laura Naumann über die kleinen Lichtblicke des Alltäglichen inmitten der großen Ungewissheit. Ihre Kolumne finden Sie natürlich auch online zum Lesen und Hören unter deutschlandfunkkultur.de.
Was mich tröstet.
Und genau das fragen wir die Theaterschaffenden jetzt regelmäßig hier in Rang 1. Heute verrät es uns Matthias Lilienthal, Intendant der Münchner Kammerspiele.
Ich bin Matthias Lilienthal und bin Intendant der Münchner Kammerspiele. In München ist die Krise relativ schlimm, weil hier ist Mailand sehr viel näher als Frankfurt oder Berlin und dadurch sind viele Menschen infiziert. Ich jage von Zoom-Konferenz zu Zoom-Konferenz und zwischendurch habe ich aber meine 3-jährige Tochter und wir wohnen direkt an einem alten, 250 Jahre alten Friedhof, der aber jetzt nur noch ein Denkmal ist. Im Moment gehen die Eltern dort mit ihren Kindern spielen und man hört die explodierende Natur, die Vögel und ist in einem ganz unwirklichen Paradies und dieses Paradies, auch wenn dem schon der Untergang eingeschrieben ist, stellt eine Gegenwelt zu der Verunsicherung durch die Krise dar. Und das ist wie eine Utopie, die dann den Sinn neu stiftet. Und das ist das, was mich immer wieder tröstet und dann auch immer wieder die Kraft gibt, das ganze Theater ins Internet zu verlegen, die Inszenierungen zu zeigen, einen Plan nach dem anderen zu machen, wann wir die Inszenierung vielleicht rausbringen können, auch wenn man weiß, dass das Ende der Intendanz ist, dass das vielleicht alles für den Papierkorb ist. Aber diesen Moment, in der Sonne mit meiner Tochter rennt um die Gräber und dass das ganz viele andere Eltern an anderen Ecken des Friedhofs tun, gibt mir einen Moment von einer anderen Transzendenz.
Matthias Lilienthal, Intendant der Münchner Kammerspiele, über die erwachende Natur in seiner Nachbarschaft. Etwas, das ihn gerade tröstet. Und viel mehr dieser Stimmen, die hören Sie jetzt auch regelmäßig in unserer Sendung Fazit. Hier geht es jetzt gleich weiter mit unserem Filmmagazin Vollbild und Patrick Welinski. Auch dort natürlich steht das Allermeiste im Zeichen der Corona-Krise. Vorher kommen hier aber noch die AktivistInnen Lisa Jobbt und Johannes Lange vom Ensemble Netzwerk zu Wort. Sie erinnern daran, dass in Zeiten von Corona am Theater vor allem diejenigen leiden, denen es auch vorher schon oft nicht besonders gut ging. Und das klingt so.
Ausgangssperre Bayern, doch sie drehen noch in Köln. Kannst du keinem mehr erzählen, ey, dieses scheiß Corona. Vorstellungsausfälle, doch sie proben immer weiter. Prinzip Karriereleiter, scheiß Corona. Der Job war schon brutal, das System feudal und die Moral egal, auch ohne scheiß Corona. Zahlt den Gästen ihre Gage, alles andere wäre Blamage. Macht das Beste diese Tage aus dem scheiß Corona. Eigentlich hatte ich andere Pläne, jetzt bin ich in Quarantäne. Doch ich hab Zeit, 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 dank Corona. Zeit, 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 dank Corona.